Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Der Berliner Senat hat eine erste Weiche gestellt für den Ausbau des U-Bahn-Netzes. Konkret geht es um die Linie 7, die zum Flughafen BER und zu den Wohngebieten an der Heerstraße Nord in Spandau verlängert werden könnte. Ob es so kommt, hängt aber von den weiteren Planungsschritten ab. Einzelheiten dazu von RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Es ist noch keine endgültige Entscheidung, kein Startschuss, auch kein Blankoscheck, eher eine Teiletappe auf dem Weg hin zu einer Verlängerung der U7. Entsprechend nüchtern klingt die grüne Verkehrssenatorin Regine Günther.
Wir befürworten die Erstellung einer Nutzen-Kosten-Untersuchung, weil sie einen dreifachen Erschließungswert hat.
Sowohl Wohngebiete im Süden Rudus als auch das Gewerbegebiet im brandenburgischen Schönefeld und natürlich der Flughafen BER. Alle drei könnten mit der rund 8,5 Kilometer langen Trassenverlängerung besser angebunden werden. Hier sind allerdings noch Gespräche mit Brandenburg erforderlich, das mit rund 600 Millionen Euro den Großteil der Kosten schultern müsste. Auch am anderen Ende der U7 sieht Regine Günther großes Potenzial für die U-Bahn.
Wir alle wissen, dass Spandau verkehrstechnisch nicht gut angeschlossen ist, sondern hauptsächlich über Busse, und das werden wir in der nächsten Dekade verändern müssen.
Hinten runter fallen in der Machbarkeitsstudie der Verkehrsverwaltung dagegen andere U-Bahn-Wünsche, weder die U8 bis zum Märkischen Viertel zu verlängern, noch die U6 mit einem Nebengleis in das neue Stadtviertel auf dem Tegeler Flughafengelände zu führen, erscheint den Verkehrsplanern besonders sinnvoll. Dagegen lässt Günther ihre Sympathie für einen nur wenige 100 Meter langen U-Bahn-Stummel von der Krummen Lanke bis zum Mexikoplatz erkennen.
Ich halte es für eine sehr vielversprechende Linie. Ich denke, wir sollten bei der U3 überlegen, wie wir da sehr schnell in eine Realisierung kommen.
Bis Ende März will Günther auch für dieses Projekt eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Kosten-Nutzen-Analysen würden dann ebenfalls folgen, bevor, wie bei der U7 auch, die eigentlichen Planungsarbeiten beginnen könnten. Für den CDU-Verkehrspolitiker Oliver Frederici kommt das alles Jahre zu spät, dauert viel zu lange und bleibt vage.
Es ist ein zaghafter Versuch der Grünen, sich zu retten bis zum Wahltermin. Weil es wird ja konkret noch gar nichts geplant.
Auch die IHK fordert, es nicht bei zwei Verlängerungen zu belassen, sondern einen größer angelegten Ausbau des Netzes in Angriff zu nehmen. Kein Verkehrsmittel sei so zukunftstauglich wie die U-Bahn, heißt es aus der Wirtschaft. Keines ist so aufwendig in der Planung wie die U-Bahn, gibt die Verkehrssenatorin zu bedenken. Denn sollten alle Studien grünes Licht geben und sollte das Geld am Ende zur Verfügung stehen, ein Baubeginn an der U7 wäre wohl frühestens 2030 möglich.
Viele, sollte und wenn's. Jan Menzel war das. Am Montag sollen sie öffnen, die Schulen in Berlin und Brandenburg. Wie sicher aber sind diese Pläne noch? Der Landkreis Prignitz hat zuletzt eine Inzidenz von fast 218 gemeldet. Da dürfte es manchem mulmig werden. In Brandenburg sind die Kinder der Klassen 1 bis 6 verpflichtet, in die Schule zu gehen. Zumindest Teile der Opposition im Potsdamer Landtag sind der Meinung, bisher ist hier viel zu wenig für die Sicherheit an Schulen getan, hat unser Landespolitikreporter Nico Hecht dort erfahren.
Die Brandenburger Regierungsparteien betonen, wie vorsichtig sie die Schulen wieder öffnen wollen. Kaum zu glauben, meint die linken Bildungsexpertin Katrin Dannenberg dazu.
Hier muss ich Ihnen sagen, hat diese Landesregierung versagt.
Mit Wechselunterricht in Gruppen mit nicht mehr als 15 Schülern sollen die Kinder nächste Woche wieder in den Klassenräumen lernen. Mit Masken, alle 20 Minuten wird gelüftet. Für Dannenberg sind damit aber längst nicht alle Sicherheitsfragen für Brandenburg geklärt.
Wir reden nicht über Luftfilter, das wird schlicht weggeschwiegen. Wir streiten uns über Mundschutz und wir streiten uns immer noch über eine Teststrategie. Und unter diesen Bedingungen zu sagen, dass wir die Schulen öffnen, ist schlichtweg verantwortungslos.
Der Landtagsfraktionschef der mitregierenden CDU, Jan Redmann, will sich da keine Versäumnisse vorwerfen lassen. Nur die Hälfte der Schüler in einem Raum, das bestätige auch eine ganz aktuelle Studie, würde das Infektionsrisiko schon um mehr als 50% reduzieren. Als Masken habe man klar medizinische Varianten vorgeschrieben, die höheren Schutz bieten. Und den oft geforderten Einsatz von mehr Schulbussen brauche es nicht, wenn höchstens die Hälfte der Kinder in die Schule fahren, so Redmann.
Die Linke führt da eine Ablenkungsdiskussion, in der sie dir versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sie da irgendwas für die Lehrer bei rausholt.
Tatsächlich berichtet linken Bildungsexpertin Dannenberg von unzufriedenen Lehrern, die nicht verstünden, warum für mehr Sicherheit an Schulen die bisherige Teststrategie ausreichen soll. Danach wären Tests zwar kostenlos, aber die Lehrer müssten dafür in die Arztpraxen, auch während der Arbeitszeit.
Es müsste wie in der Kita sein, dass wir zweimal wöchentlich Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und das gesamte pädagogische Personal in der Schule testen müssen. Also zum Hausarzt zu gehen, diese Regelung hat damals schon nicht funktioniert und wird auch jetzt nicht funktionieren.
Petra Buttke, Fraktionschefin von Bündnis 90 Die Grünen, erklärt, sie und Kollegen der Regierungskoalition hätten auch das Für und Wider von Lüftungsanlagen geprüft. Es gebe da aber, so wörtlich, kritische Testergebnisse vom Bundesumweltamt.
Wenn, dann muss man auch wirklich die sehr, sehr guten und sehr, sehr teuren Geräte haben, sonst bringt es gar nichts. Und die Erkenntnis, die von da übermittelt wurde, war auch, tatsächlich Fenster aufreißen für 5 Minuten und ordentlich durchlüften hilft wesentlich mehr.
CDU-Fraktionschef Riedmann hofft zudem ab März auf die von Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigten Schnelltests, weil diese deutlich mehr Sicherheit versprechen, da dann deutlich schneller Infizierte entdeckt werden könnten.
Inforadio-Redakteur Nico Hecht. Wie gefährlich sind Mutationen des Coronavirus? Diese Frage ist im Moment eine der zentralen, wenn es darum geht, wie lange uns die Pandemie noch im Griff haben wird. Am Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus wird jetzt gezielt nach Mutationen gesucht. Das dafür notwendige Labor ist jetzt einsatzbereit. RBB-Reporter Sebastian Schiller hat es sich angeschaut.
Die 2 grau-weißen Automaten im neuen Referenzlabor erinnern an Multifunktionsdrucker aus Großraumbüros. Darin werden Proben sequenziert, die vorher positiv auf Corona getestet worden sind. Heidrun Peltrotsche ist Chefärztin in der Mikrobiologie am Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus.
Wir reden davon, dass wir ein ganz Genom von 30.000 Buchstaben, wir nennen das Basen, auslesen. Das ist die Länge des SARS-CoV-2-Virus. Wir wissen ganz genau, wo die Buchstaben sitzen sollen und wir suchen jetzt nach Fehlern.
Das ist aus 2 Gründen wichtig.
Weil wir wissen wollen, ob die Impfstoffe uns noch schützen. Denn dieses Virus ist in so großen Mengen in der Welt, dass es viel Gelegenheit hat zu mutieren. Und dann bauen sich Fehler ein, die gegebenenfalls dazu führen, dass uns die Impfstoffe nicht mehr schützen.
Die Daten werden gemeinsam mit dem Unternehmen Biomess in Wildau ausgewertet und gehen im Anschluss an das Robert-Koch-Institut. Riesige Datenmengen, die ausgetauscht werden müssen.
Denn sie müssen die ja einlesen, die Proben, sie müssen die auswerten, sie müssen die ganzen langen Buchstabenbücher übermitteln über die Software. Und wenn sie das mit 40 pro Woche machen, ist das, glaube ich, realistisch.
Bislang sind die Labore in Cottbus und Wildau die einzigen in Brandenburg, die auf die Suche nach diesen Mutationen gehen können.
RBB-Reporter Sebastian Schiller war das. Wenn in Berlin Mietshäuser verkauft werden, gehen die Bezirke seit ein paar Jahren gern dazwischen. Per Vorkaufsrecht gehen die Häuser dann meist an städtische Wohnungsbaugesellschaften. In Friedrichshain-Kreuzberg wurden solche Geschäfte aber auch schon mit einer Genossenschaft abgewickelt. Mit der in die Schlagzeilen geratenen diese EG. Die ist mittlerweile Gegenstand eines Untersuchungsausschusses im Abgeordnetenhaus. Dort wurde jetzt der erste Zeuge befragt. Was dabei rumgekommen ist, Landespolitikreporter Thorsten Gabriel fasst es zusammen.
Der SPD-Abgeordnete Christian Hochgräbe wirkte nach gut 4 Stunden Untersuchungsausschuss enttäuscht.
Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Der Zeuge hat im Wesentlichen eigentlich nur wiederholt, was wir ohnehin bereits aus dem Rechnungshofbericht wissen.
Was wenig verwundert, denn der Zeuge ist einer der Direktoren des Rechnungshofs, Stefan Finkel. In der Sache erzählt der in der Tat nichts Neues. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten der diese EG habe der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gegen das Gesetz verstoßen. Unter anderem habe er die finanzielle Situation der Genossenschaft zu wenig bis gar nicht geprüft, so der bekannte Vorwurf des Rechnungshofs. Dass der Bezirk außerdem vorgeschriebene Instanzen wie etwa das Rechtsamt nicht an den Verfahren beteiligte, sah besonders der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer kritisch.
Auch der Beauftragte für den Haushalt ist nicht beteiligt worden. Auf der anderen Seite ist aber eine externe rechtliche Beratung veranlasst worden durch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Da kann man vermuten, dass hier bewusst ein Weg beschritten worden ist, die rechtliche Bewertung innerhalb des Hauses zu umgehen.
Unterm Strich, so summiert der Rechnungshof, sei durch das rechtswidrige Handeln des Bezirks ein Risiko in 2-stelliger Millionenhöhe für das Land entstanden. Eine Einschätzung, die Grüne und Linke in der Sitzung nicht teilen. Der Grünen-Abgeordnete Andreas Otto entgegnete, dass der Risikofall ja nicht eingetreten sei. Und außerdem auch die Genossenschaft an sich betrachtet werden müsse.
Diese EG ist ja nicht irgendeine abstrakte Kapitalgesellschaft, sondern das ist eine Selbsthilfegruppe, wo Leute ihr Wohnschicksal in die eigenen Hände nehmen.
Und sie gingen dabei auch Risiken ein. Doch genau das hält der CDU-Abgeordnete Stefan Evers für mindestens fahrlässig. Es bleibe ein riskantes Geschäft. Er verwies darauf, dass in einem Falle zwischenzeitlich beabsichtigt war, den Vorkauf über satte 4%ige Mietsteigerungen pro Jahr zu finanzieren.
Am Ende werden vor allem die Genossen und die Mieter die Leidtragenden sein und nicht das Land Berlin, weil ihnen das Vermögen der Genossenschaft vollstreckt wird.
In 2 Wochen sollen die nächsten Zeugen gehört werden.
Und wir werden berichten. Thorsten Gabriel war das. Ein außergewöhnliches Hobby gegen die Langeweile im Lockdown. Das wär's doch. Ist aber gar nicht so leicht zu finden. 2 junge Männer aus der Nähe von Bernau hatten da eine kreative Idee. Sie gehen Magnetangeln. Das geht auch bei Wind und Wetter und ist noch dazu gut für die Umwelt. RBB-Reporterin Margarete Neubauer hat sie auf ihrer Angeltour begleitet.
Eiskaltes Wasser spritzt an den Hosenbeinen von Leon und Devin empor. Kraftvoll tauchen die jungen Männer 2 schwere Magnete in den Finokanal. Jeden Sonntag stehen sie mit ihren Seilen am Ufer und angeln. Fische haben die 18-Jährigen dabei aber nie am Haken.
Also die Highlights waren auf jeden Fall das Fahrrad, was wir rausgezogen haben, sowjetischer Anhänger und ein Nebelhorn aus dem Sowjetischen Reich.
Bis zu 500 Kilogramm lassen sich mit den glänzenden Scheiben aus dem Wasser ziehen. Schätze finden Devin und Leon selten. Meist türmt sich in ihrem Plastikeimer am Ende der Tour vor allem Schrott. Auf Social Media posten sie Fotos von ihren Funden.
Um Menschen darauf aufmerksam zu machen, also sozusagen, dass welche sich denken, ey, was ist denn eigentlich in unseren Gewässern drinne? Und natürlich auch unser Hauptaspekt, andere Menschen daran zu inspirieren. Also dass sie es auch mal probieren wollen, dass sie es auch mitmachen wollen oder vielleicht sogar mit uns mitkommen wollen.
3 Stunden lang schmeißen Leon und Devin ihre Scheiben zwischen die Eisschollen. Die Minusgrade machen den Magnetfischern in ihren warmen Armeehosen nichts aus. Kronkorken, rostige Nägel, eine poröse Metallplatte. Mehr landet heute nicht im Eimer. Enttäuscht sind die Jungs trotzdem nicht.
Dein Vieh macht auch Mist, sagt man ja immer so schön. Und uns ist eigentlich jedes Gramm Metall, was wir rauskriegen, eigentlich recht. Und dann vielleicht genau diesen Nagel rausgeholt zu haben, wo eventuell ein Hund hätte reintreten können, das macht mich einfach glücklich.
Größere Beute bringt Leons Opa auf den Schrottplatz und verdient sich ein paar Euro dazu. Für Leon und Devin bleibt der Spaß am Angeln das Wichtigste und ihr kleiner Beitrag für saubere Seen und Flüsse in Brandenburg.
Irgendwie schön. Margarete Neubauer über Magnetfischer am Finokanal war das. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es wie immer auch als Podcast und auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.